Wo Menschen sich für Gott einsetzen, ist die Versuchung groß, sich mit anderen zu vergleichen, wer dient richtiger, wer ist näher am Herrn, wessen Weg ist besser. Genau in diese Spannung hinein spricht Jesus zu seinen Jüngern, als sie einen anderen Diener verbieten wollen. Er deckt nicht nur ihren Stolz auf, sondern zeigt, wie gefährlich geistlicher Hochmut ist, für uns selbst und für andere, und wie sein Kreuz, seine Gnade und sein Friede unsere Herzen salzen und bewahren. Demut statt geistlichem Hochmut. Der Weg des Herrn mit seinen Jüngern in Markus 9 ist fein, aber sehr entlarvend. Eben noch hatte er ihnen das Kind in die Mitte gestellt und gesagt, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Kurz darauf meldet sich Johannes zu Wort und berichtet stolz, sie hätten jemanden gehindert, in Jesu Namen Dämonen auszutreiben, weil er uns nicht nachfolgt. Nicht die falsche Lehre dieses Mannes steht zur Debatte, sondern sein fehlender Anschluss an die Gruppe der Zwölf. Das zeigt, wie leicht unser Herz das Maß verschiebt, nicht mehr Christus ist die Mitte, sondern unser Kreis, unsere Art, unser Maßstab. Unbemerkt verbindet sich das Ringen um Größe mit der Frage, wer dazugehört, und geistlicher Hochmut versteckt sich hinter dem Schutz des Werkes. Wir sollten uns nicht für groß halten. Stattdessen müssen wir erkennen, dass wir niemand und nicht sind. Wenn wir das wirklich einsehen, werden wir beten. Dass wir beten, zeigt, dass wir erkannt haben, dass wir nichts sind und nichts aus uns selbst tun können. Wir brauchen einen anderen, Christus selbst, der an unsere Stelle tritt. Jesus zerbricht diese enge Sicht mit einem einfachen Satz, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Er öffnet den Blick über die eigenen Grenzen hinaus. Der Maßstab lautet nicht, gehört er zu unserem Kreis? Sondern, steht er zu mir, wirkt er in meinem Namen? Wo wir uns selbst für wichtig halten, entstehen harte Abgrenzungen, kleine Reiche und tiefe Verletzungen. Dann geschieht, wovor der Herr kurz darauf warnt, und wer einem der Kleinen, die glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Stolz ist nicht nur ein inneres Problem, er wird zum Anstoß für andere. Menschen stolpern nicht selten weniger über Leere als über Hochmut. Darum führt Jesus die Jünger von der Frage nach den anderen zur Frage nach sich selbst. Er spricht von der Hand, dem Fuß und dem Auge, die Anlass zur Sünde geben können. Es ist, als würde er sagen, nicht der fremde Diener ist deine erste Baustelle, sondern deine eigenen inneren Bewegungen. Die Hand steht für unser Tun, der Fuß für unsere Wege, das Auge für unseren Blick und unsere Begierden. Hochmut färbt all das, unsere Werke werden zur Bühne, unsere Wege kreisen um Anerkennung, unser Blick sucht Bestätigung. Hau sie ab, wirf es weg, das sind drastische Worte, die deutlich machen, dass ich, das ich groß machen will, kann nicht verbessert, sondern nur gekreuzigt werden. Im Licht des Evangeliums wird diese Schärfe nicht zur Drohung, sondern zur Befreiung. Am Kreuz ist Christus unser Stellvertreter geworden, vor Gott sind wir in uns selbst niemand und nichts, und genau darin liegt unsere Freiheit. Wo ein Mensch innerlich bejaht, was Paulus schreibt, ich liebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, verliert der Hochmut den Boden. Wir müssen nicht mehr größer sein als andere, weil einer an unserer Stelle steht, der alles ist. Aus dieser Einsicht entsteht ein betendes Herz, wer erkannt hat, dass er aus sich nichts vermag, hört auf, sich selbst zu behaupten, und beginnt, Christus Raum zu geben. Und er setzte sich, rief die Zwölf, und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Johannes sagte zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Demut wird dann real, wenn das eigene geistliche Profil seinen Glanz verliert und Christus innerlich seinen Platz als einziger Mittelpunkt einnimmt, so verwandelt er unser Bedürfnis, wichtiger zu sein, in eine stille Bereitschaft, zu dienen, zu beten und anderen Raum zu lassen, damit sein Leib ungeteilt bleibt. Gesalzen durch Feuer und Gnade. Mit einem überraschenden Bild fasst Jesus seine ernsten Warnungen zusammen, denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Feuer und Salz, das klingt nach Gericht und Bewahrung zugleich. Im Alten Bund wurden die Opfer mit Salz dargebracht als Zeichen eines bleibenden Bundes, während Feuer das Opfer verzehrte und reinigte. So deutet der Herr an, dass es keinen Weg der Nachfolge ohne Reinigung gibt. Alles, was Gott gehört, muss durch sein Feuer gehen und mit seinem Salz in Berührung kommen. Feuer nimmt weg, was nicht zu Gott passt, Salz bewahrt, was ihm geweiht ist, vor dem Verderb. Im kommenden Zeitalter werden einige ins Feuer gegeben werden, um gesalzen zu werden. Dieses Salzen durch Feuer wird sie läutern. In gewissem Sinn ist dieses Läutern eine Zucht, eine Züchtigung, eine Strafe. In einem anderen Sinn bewirkt dieses Läutern jedoch, dass die Gläubigen bewahrt werden. Daher ist dieses Läutern nicht nur eine Strafe, sondern auch ein Bewahren, das den Geläuterten davor bewahrt, zugrunde zu gehen und ewig verloren zu sein. Das Neue Testament knüpft an dieses doppelte Wirken an. Petrus schreibt, dass die Erprobung unseres Glaubens viel kostbarer als Gold ist, das vergeht, obwohl es durch Feuer geprüft wird. Prüfungen sind nicht Zufälle eines harten Schicksals, sondern göttlich zugelassene Feuer, in denen das Wesentliche vom Unwesentlichen geschieden wird. Wenn Gott in unserem Leben salzt, behält er uns im Auge, er lässt uns nicht sich selbst über, sondern geht mit uns durch Situationen, in denen unser Stolz sichtbar, unsere versteckten Bindungen offenbar, unsere verborgenen Motive ans Licht kommen. Das schmerzt, aber es ist das Brennen eines Schmiedefeuers, nicht das zerstörerische Feuer einer Müllgrube. Jesu Wort weist zugleich über dieses Leben hinaus. Wo ein Gläubiger beharrlich im Fleisch lebt und das Licht, das er empfangen hat, verdrängt, verliert er nicht das Heil, aber er entzieht sich der reinigenden Gnade der Gegenwart. Die Schrift spricht davon, dass das Werk eines jeden offenbar werden wird und dass manches verbrannt werden kann, während der Mensch selbst wie durchs Feuer gerettet wird. So wird im kommenden Zeitalter ein reinigendes Gericht manche noch durch Feuer salzen, nicht um sie zu vernichten, sondern um sie endgültig von dem zu trennen, was sie hier nicht loslassen wollten. Gottes Feuer ist für die Seinen nie das Feuer des endgültigen Verlustes, sondern ein letztes, ernstes Bewahren vor einem tieferen Verderben. Gleichzeitig öffnet der Herr einen anderen, gnädigen Weg, noch vor dem kommenden Zeitalter durch sein Kreuz und seine Auferstehung gesalzen zu werden. Wo wir uns von ihm innerlich ersetzen lassen, wird das, was eigentlich durch späteres Gericht weggenommen werden müsste, schon jetzt in seinem Licht aufgearbeitet. Paulus kann darum sagen, wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Die Gnade salzt uns, indem sie uns lehrt, uns selbst nüchtern zu sehen, und uns zugleich in die Arme des Sklavenerlösers treibt, der für uns bereits durch das Feuer des Gerichtes gegangen ist. In seiner Nähe verliert das, woran wir krampfhaft festhalten, nach und nach seine Macht. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Damit die Erprobung eures Glaubens, die viel kostbarer als Gold ist, das vergeht, obwohl es durch Feuer geprüft wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi befunden werde. Wer sich im Licht von Jesu Wort salzen lässt, lernt, Prüfungen nicht nur als Bedrohung, sondern als Weg der bewahrenden Gnade zu sehen. So verwandelt Gott die Feuer unseres Lebens in Werkstätten, in denen unser Glaube gereinigt, unsere Bindungen gelöst und unsere Gemeinschaft mit Christus vertieft wird. Gesalzene Worte und wahrer Friede untereinander. Am Ende dieser belehrenden Szene fasst Jesus alles überraschend schlicht. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Nach Warnungen vor Anstoß und Gericht führt er die Jünger in das Herz seines Anliegens, es geht ihm um einen inneren Zustand, der Beziehungen durchdringt. Salz steht hier nicht nur für persönliche Reinheit, sondern auch für eine Qualität, die unsere Worte und unsere Art des Umgangs prägt. Gesalzene Menschen sind solche, in denen Gottes Ernst und seine Freundlichkeit eine stille Mischung eingehen, sie sind weder weich in der Wahrheit noch hart im Ton. In 9 Stunden und 50 Minuten, dem abschließenden Wort des Herrn in diesem Abschnitt, erkennen wir die eigentliche Bedeutung dieses Teils des Markus-Evangeliums. In diesem Vers sagt der Herr, das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr seine Würzkraft wiederherstellen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Daran sehen wir, dass der tiefere Sinn dieses Abschnitts darin besteht, dass wir untereinander Frieden halten sollen. In demselben Abschnitt stehen zwei Sätze nebeneinander, die wie Spannungsstangen ein Zelt tragen. Der eine lautet, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns, er schützt vor engstirniger Einseitigkeit und lehrt uns, das Wirken Christi auch außerhalb der eigenen Formen zu erkennen. Der andere, aus einem anderen Zusammenhang, klingt schärfer, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Hier richtet Jesus sich gegen religiöse Gegner, die sein Werk dämonisieren. Beides zusammen zeigt einen Weg, großzügig gegenüber allen, die Christus aufrichtig bezeugen, und zugleich klar im Bekenntnis zu seiner Person und seinem Werk. Wo dieses innere Salz fehlt, wird entweder alles kritiklos vermischt oder alles kleinlich auseinanderdividiert. Die neutestamentlichen Briefe greifen diesen Gedanken für unsere Rede auf. Über die Gemeinde in Kolosse schreibt Paulus: Eure Rede sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt. Gnade gibt den Ton, Salz die Klarheit. Gesalzene Worte sind nicht verletzend, aber auch nicht schmeichelnd, sie haben Gewicht, weil sie aus einem Herzen kommen, das selbst schon von Gott angesprochen wurde. Wenn eine Gemeinde so spricht, werden verborgene Spannungen nicht unter frommen Floskeln begraben, sondern in einem Geist angegangen, der den anderen nicht vernichtet. Dann können auch unterschiedliche Dienste nebeneinander bestehen, ohne dass beständig Vergleiche und Wertungen den Frieden zersetzen. Der Auftrag des Herrn am Schluss, haltet Frieden untereinander, ist keine Aufforderung zu oberflächlicher Harmonie. Der Frieden, von dem die Schrift spricht, ist Frucht der Herrschaft Christi in den Herzen. Wo er den inneren Thron einnimmt, schrumpfen unsere eigenen Ansprüche. Verletzende Worte werden zurückgenommen, bevor sie ausgesprochen sind, vorschnelle Urteile verlieren ihren Reiz, das Bedürfnis, Recht zu behalten, gibt nach zugunsten der Frage, was dem Leib Christi dient. Gesalzene Gemeinschaft ist nicht perfekt, aber sie ist lernbereit, sie lässt sich vom Wort korrigieren und von der Gnade mildern. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Gesalzene Worte und ein von Christus regierter Friede machen Gemeinschaft widerstandsfähig gegen Spaltungen. Je mehr sein inneres Wirken unseren Ton und unsere Haltung prägt, desto glaubwürdiger wird das Evangelium, das wir bekennen, vor den Augen derer, die uns beobachten. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.